Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltungsreihe Radikalisierung hat kein Geschlecht. Wir sprechen heute über Männlichkeit und Frauenhass in der extremen Rechten. Wir sprechen heute mit Tobias Ginsburg. Er ist Autor, er ist Theaterregisseur und er ist Investigativjournalist und er ist über ein Jahr lang abgetaucht in eine extrem antifeministische, rechtsextreme Szene. Tobias Ginsburg, herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind heute.
Danke für die Einladung.
Das ist so ein Thema, das man erstmal gar nicht präsent hat. Also Frauenhass und Extremrechte, das sind zwei Dinge, die man erstmal so gar nicht miteinander verortet. Also die Politik, aber auch die Gesellschaft hat es erstmal gar nicht so richtig präsent. Wie kommt es?
Ich glaube, es hat in erster Linie etwas damit zu tun, dass wir uns sehr gerne gegen Rechtsextremismus und Faschismus positionieren, ohne darüber zu sprechen, was das eigentlich ist und wie es funktioniert. Mhm. Ja, also so ein übertriebener Männlichkeitswahn, so eine politische Männlichkeit, eine Ablehnung von Feminismus, der Angriff auf die Rechte von sexuellen Minderheiten und Frauen. Das war seit jeher ein unglaublich effektives Mittel der extremen Rechten und überhaupt von autoritären Kräften. Und sowas ignoriert man irgendwie gerne. Wir wollen gerne irgendwie die extremen Rechte als was ganz Abstraktes wahrnehmen, ohne uns anzuschauen, welche Elemente davon sind auch bei uns in der normalen, in der bürgerlichen Gesellschaft salonfähig.
Das Buch, das Sie geschrieben haben, heißt Die letzten Männer des Westens, Antifeministen, Rechte, Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Das sagt ja an sich schon sehr viel aus. Was sind denn das für Männer, die Sie da so getroffen haben?
Dieser Titel, Die letzten Männer des Westens, ist ja eine Selbstbeschreibung. Das kennt man vor allem von so Rechtsterroristen, die das alles in ihren Texten geschrieben haben, bevor sie zu Mördern wurden. Diese Vorstellung, dass Männer verweiblicht werden sollten, dass die ganze Gesellschaft verweiblicht wird, dass Männer unter dem Feminismus und dem scheinbaren Matriarchat unterdrückt werden und jetzt wieder harte Krieger werden müssen und sich rächen, um die ganze Gesellschaft wieder resilient, standhaft, wehrhaft zu machen. Das sind Talking Points, die kennen wir von Björn Höcke bis zu Donald Trump, die kennen wir von Bolsonaro bis Putin. Das Interessante ist, wieder sehr alte Narrative. Ich selber, ich mache so Undercover-Geschichten seit bald 13 Jahren. Ja, und das erste Mal, dass ich mit tatsächlichen Faschisten auf Tuchfühlung ging, hörte ich diese Vorstellung von der verweiblichten Gesellschaft. Das Krasse ist halt, dass diese Argumente, die ich da zum ersten Mal hörte, über das Erstarken der globalen Rechten innerhalb der letzten 10 Jahre, sich unglaublich verbreitet haben. Plötzlich war das eben nicht nur am rechten Rand bei irgendwelchen Menschen aus Parallelgesellschaften. Plötzlich waren Argumente davon zu hören, zumindest stückweise aus den Mündern von Politikern, im Bundestag, in großen Tageszeitungen, in Bestsellern.
Was sind es für Männer, die Sie getroffen haben bei Ihren Recherchen? Weil Sie sind ja wirklich undercover gegangen. Sie haben sich da eingeschleust und das stelle ich mir erstmal total gefährlich vor.
Für diese Recherche habe ich also eigentlich nicht mich versucht in eine Gruppierung einzuschleusen. Ich war jetzt, was weiß ich, nur bei Burschenschaften oder nur bei einer rechtsextremen Gruppe, sondern ich bin eben diesem Narrativ hinterhergejagt. Dieser Vorstellung, wir Männer werden entmännlicht und wir müssen wieder krass werden und wir müssen den Feminismus aufhalten und so weiter. Und entsprechend hatte ich eine sehr weite Reise zurückzulegen. Das bedeutet, von tatsächlichen klassischen organisierten rechtsextremen Strukturen bis in auch bürgerliche Milieus, wo eben mit diesen Narrativen Leute abgeholt werden. Das ist ja kein Zufall, dass gerade dieses Narrativ so gut funktioniert. Es ist halt eins, das auf den ersten Klang nicht nach rechtsextremer Demagogie klingt. Das bedeutet, wenn ich als rechtsextremer Agitator Menschen erkläre, hey, wir müssen was machen gegen die Juden und wir müssen die Grenze zumachen und wir brauchen wieder einen Diktator. Das mag im Jahr 2022 ein bisschen viel sein.
Da sind viele gleich mal weg und sagen sie, nee, lass mal. Das ist alles ein bisschen subtiler.
Aber wenn ich jetzt erstmal anfange und sage, hey, das mit dem Feminismus, das geht ja schon ein bisschen zu weit. Und diese ganzen Privilegien, die wir früher hatten, die werden uns jetzt so langsam weggenommen. Merkst du das auch? Und nach einer Statistik vom Familienministerium wären jetzt so 30-40% der deutschen Männer damit einverstanden. Das bedeutet, dieser Antifeminismus, die Furcht vor der Emanzipation von sexuellen Minderheiten und Frauen, das wird zu einer Einflugschneise. Ja, plötzlich wird ein progressiver Punkt für mich zu einem Feindbild und schnell kann ich das mit weiteren Feindbildern aus dem progressiven Spektrum zusammendenken. Ja, erst kommt der Feminismus und will mir als vermutlich weißen, vermutlich heterosexuellen Mann meine Privilegien nehmen und dann gibt es solche Sachen wie Diversity oder die Schwulenbewegung. Und plötzlich kann man nach und nach Sachen draufstapeln. Mhm. Plötzlich wird aus der Wut gegen Feminismus die Wut gegen sämtliche progressiven Bewegungen.
Mhm. Wie sind Sie in diese Zirkel reingekommen? Also wie schwer oder einfach war das?
Wie gesagt, ich mache das schon seit einer längeren Zeit. Und irgendwann versteht man, dass es bestimmte Techniken braucht. Oder ich muss mir überlegen, was können diese Leute gerade wollen? Brauchen sie einfach nur Menschenmaterial? Brauchen sie Rekruten? Muss ich ihnen Geld versprechen? Reichweite? Was auch immer. So, das ist so der eine Teil. Der andere ist, dass es in dem Moment, wo man weiß, wie diese Menschen funktionieren, wie ihre Sprache funktioniert, dass man keine Dummheiten macht, in dem Moment ist es für jemanden wie mich relativ einfach. Mhm. Ich bin nun mal ein Mann und ich bin weiß. Für mich gibt es relativ wenig No-Go-Areas. Mhm. Also, dass ich irgendwo auftauche, ist erstmal rein phänotypisch nicht besonders auffällig. Und alles, was da notwendig ist, ist halt, Leuten recht zu geben. Wir alle mögen doch einen Ja-Sager und Kopfnicker. Und wenn man da mitmacht und alles, was ich eigentlich mache, ist, ich bin wie ein Spiegelbild, ich bin ein Echo. Alles, was ich höre, reproduziere ich zurück und schon wird man mit offenen Armen eingenommen. Und gleichzeitig hat das den Vorteil, dass ich dadurch halt auch die Denke verstehe. Also ohne, dass ich da jetzt reingehe und schon ein vorgefertigtes Bild habe und sage, gut, das wären jetzt meine politischen Feinde oder so etwas, gehe ich rein und versuche zu verstehen, was macht diesen Hass, was macht diese Gruppierung, was macht diese Denke so attraktiv. Also gebe ich einfach das wieder, was ich zu hören bekomme und im besten Fall kann ich da auch so ein bisschen nachspüren, was die Attraktivität ist, warum sich so viele Leute da reinreißen lassen.
Mhm. Wir sprechen ja über Frauenhass und Antifeminismus. Vielleicht versuchen wir mal, die beiden Begriffe voneinander abzugrenzen. Also Frauenhass, Misogynie auch als Fremdwort gibt es schon länger. Antifeminismus im Grunde genommen diesen Begriff erst seit es den Feminismus gibt, oder?
Ja, klar. Also wir benutzen das auch synonym, aber es sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Vor allem Antifeministinnen können auch Frauen sein.
Ja.
Ja? Es ist halt wirklich nur dieser Glaube, dass jetzt eben dieser Versuch einer pluralistischen Gesellschaft, einer egalitären Gesellschaft, einer Gleichberechtigung, dass der als Bedrohung wahrgenommen wird, abgelehnt wird oder so etwas. Das führt dann oft zu etwas Pathologischen oder zu einem Frauenhass oder zu solchen Ressentiments, dass einzelne Leute dann halt wirklich anfangen, die Frauen zu hassen. Es gibt auch eine ganze Menge Menschen, die kommen zum Antifeminismus, weil sie ein Problem mit Frauen haben. Mhm. Aber erstmal ist Antifeminismus ein gesamtgesellschaftliches Problem und eine Haltung, die auch keine politische Heimat hat.
Die auch nicht zwingend rechtsextrem sein muss.
Das natürlich nicht, aber sie legt halt eine nahe. Mhm. Wenn ich halt wirklich glaube, dass Feminismus schlecht ist und dass dieses Projekt zur Gleichstellung der Menschen und des Pluralismus, dass das irgendwie eine Gefahr wird, ja gut, dann macht es für mich vermutlich Sinn, wenn ich auch in anderen politischen Aspekten immer weiter nach rechts rutsche.
Mhm. Und Misogynie, so als Gegenüberstellung dazu, ist ja eher so dann als Oberbegriff zu verstehen, würde ich jetzt mal sagen, als Begriff, der im Grunde genommen schon über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg besteht eigentlich, schon seit der Antike. Also, dass Frauen einfach gehasst, abgelehnt werden, wie auch immer.
Ja.
Oder? Würden Sie mir zustimmen? Nur damit würde es...
Genau, das wäre sozusagen dieses Feindbild Frau. Ja. Auch dazu gibt es so sozialpsychologisch ganz interessante Thesen, wo das herrührt, was das ist. Nicht? Also der Versuch auch von so alten und mächtigen Männerbildern. Ja, du als Mann musst autark sein, souverän, eigenständig, bloß nicht abhängig, vor allem nicht von einer Frau, dass da so etwas herrührt. Ne? Also man ist irgendwie von Frauen abhängig, man hat vermutlich eine Mutter und man ist im Zweifelsfall zu Frauen sexuell hingezogen. Und gleichzeitig will man doch als Mann dieses Bild eines resilienten Kriegers erfüllen. Das wäre zum Beispiel so eine These, wo in westlichen Gesellschaften so ein großer Zug Richtung Frauenhass herrührt.
Ja. Und da sind wir auch gleich beim Begriff toxische Männlichkeit. Gegen Männlichkeit an sich oder Mannsein an sich ist ja nichts zu sagen, aber diese toxische Männlichkeit ist das Gefährliche.
Ja, ich mag den Begriff ja überhaupt nicht.
Nein?
Nein, toxische Männlichkeit ist ja auch kein wissenschaftlicher Begriff. Mhm. Lustigerweise ein Begriff, der aus so einer Männerbewegung herauskommt. Da gab es die Vorstellung, es gibt die gute, die natürliche Männlichkeit und die toxische, die falsche. Mhm. So, und dann liefen so mythopoetische Männer durch den Wald und umarmten Bäume und so. Was ist eigentlich bezeichnet mit dieser Toxizität? Und ich verstehe schon, warum man den gerne begreift. Das ist im Endeffekt einfach eine traditionelle Männlichkeit, eine Vorstellung von Männlichkeit, die wir in einem Land wie Deutschland seit einigen hundert Jahren haben, auch nicht kontinuierlich, ne? Mhm. Also Sie müssen sich vorstellen, im 18. Jahrhundert, da galt es in England so, dass Männer sehr viel besser Gedichte schreiben können als Frauen, weil sie mit ihren Emotionen viel besser klarkommen. Die Frau ist ja total rational und kann nicht weinen, weil sie muss sich um ihre Kinder kümmern.
Ja.
So, das bedeutet, das sind alles immer diese Konstrukte. Was ist wirklich männlich, was ist wirklich weiblich?
Ja. Es wandelt sich ja auch im Laufe der Jahrzehnte.
Klar.
Ja.
Aber es gibt eben diese Vorstellung und darauf zielt dieser Begriff toxische Männlichkeit ab. Das ist so hier diese traditionelle Männlichkeit. Immer hart, immer resilient, immer Kämpfer, immer Täter, niemals Opfer. Und damit sind dann halt solche Sachen verbunden, die wir aber so wirklich auf einem sozialen Level, glaube ich, immer besser auch besprechen können, nicht? Also keine Ahnung, Männer, die Probleme haben, über ihre Gefühle zu sprechen, ihre Verwundbarkeit zu zeigen, die sich selber oder ihrer Umgebung eher Schaden zu fügen, als dass sie sich um sich selber kümmern.
Ja. Aber die Richtung, in die ich hineinstoßen möchte, ist, was Sie vorhin schon ganz kurz angesprochen haben, ist das der Angst. Also, dass man Angst hat, dass einem Frauen so die Rechte, die man als Mann für sich in Anspruch nimmt, abgesprochen bekommt. Genau das ist ja das Problem und ist ja auch einer der Gründe, warum Männer dann dazu tendieren, auch Frauen zu hassen oder diesen ganzen Antifeminismus abzulehnen.
Sicherlich. Also sozusagen das, was wir allein in den letzten 20, 30 Jahren erlebt haben, an einer Gesellschaft, die so große Schritte gegangen ist, was Teilhabe am Diskurs, an der Gesellschaft angeht. Die Möglichkeit für nicht weiße, nicht heterosexuelle Männer am Diskurs teilzuhaben, ist immens. Bedeutet aber gleichzeitig, dass es tatsächlich weniger Privilegien für bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, ne? Also du musst jetzt das, leider Gottes, deine Sendezeit auch mit Frauen oder mit anderen marginalisierten Gruppierungen teilen. Und dann gibt es dadurch noch die gefühlten Privilegien, die verloren werden. Ne? Also von diesem, ich muss ein bisschen was teilen, auch das Gefühl, mir wird alles weggenommen.
Da gibt es aber ja einmal die realen, wie soll ich sagen, da gibt es einmal die realen Gründe, ja. warum Männer das Gefühl haben, sie müssten jetzt aufstehen. Also wie zum Beispiel, dass Männer früher sterben, dass sie öfter von Arbeitslosigkeit betroffen sind und, und. Aber dann gibt es auch noch diese gefühlte Bedrohung. Was haben da Männer für ein Problem irgendwie?
Also es gibt bestimmte Gruppierungen, bestimmte Teile der Gesellschaft, die davon überzeugt sind, dass Feminismus eine Gefahr ist und dafür dann halt auch tatsächliche Gründe anführen. Und es gibt eben die tatsächlichen guten Gründe, weswegen man sich um existenzielle Probleme, die Männer betreffen, kümmern sollten. Und das sind eben diese Dinger. Männer sind tendenziell häufiger betroffen von Suizid, Obdachlosigkeit, Drogensucht, sterben früher, sterben häufiger im Job und so weiter. Und das sind tatsächlich politische Themen, um die man sich kümmern muss. Selbstverständlich. Grundsätzlich sind das allerdings so soziale Probleme, die jetzt sehr, sehr oft von sogenannten maskulistischen Gruppen oktroyiert werden, die dafür dann halt nicht das Problem suchen in dem System, in dem wir leben. Ja, also eine patriarchale Gesellschaft, wo ganz, ganz, ganz wenige profitieren und sehr, sehr, sehr viele aufs Maul bekommen, sondern die einfach sagen, nein, Schuld daran ist nur der Feminismus. Schuld daran ist nur, dass die Frauen mir etwas wegnehmen, dass die Gesellschaft umstrukturiert werden soll, dass ich nicht die eigentliche Position der Gesellschaft habe, die mir zusteht.
Ist das der Grund, warum Männer Frauen hassen?
Nein, das ist erstmal ein Grund, warum Männer zu Antifeministen werden können. Und gerade das einer, weswegen das halt auch Menschen werden, die, was wir am Anfang gesagt haben, nicht notwendigerweise aus dem rechten Spektrum kommen.
Genau, aber es besteht die Möglichkeit, dass sie ins rechte Spektrum abdriften. Ich sag mal Stichwort Manosphere. Also ein Zusammenschluss im Internet von verschiedenen, sag ich mal, rechten Gruppen, die sich genau daraus nähren. Aber Sie können das sicher besser erklären.
Genau, also nicht rechte Gruppen, sondern tatsächlich die Manosphere ist so ein sehr phasiger Begriff für verschiedene maskulistische Gruppen. Also verschiedene Gruppen von Menschen, die eben glauben, sie würden unter dem Feminismus leiden und Männer würden grundsätzlich systematisch unterdrückt werden. Und das sind erstmal auch in sich sehr, sehr unterschiedliche Gruppierungen. Wieder, keineswegs alle rechts. Dazu gehören sogenannte Incels. Ja, die ungewollt zölibitären Männer meistens, die halt eben glauben, dass durch Feminismus, durch gesellschaftlichen Progress ihnen ihr Recht auf Sex verwehrt worden wäre. Dazu gehören eben Männerrechtler, die eben glauben, dass sie als Männer sich dafür stark machen müssen, dass Männer wieder zu ihrem alten Recht zurückkommen. Nehmen wir eine Sache, die es so lange gibt wie die Frauenbewegung. In dem Moment, wo Frauen sagten, wir fordern Rechte ein, gab es halt die Männer, sagten die, wenn die das wollen, dann gilt das für uns auch. Und jetzt geht der Feminismus aber zu weit. Dazu gehören auch solche Leute wie Väterrechtler zu einem gewissen Grad, wo es dann teilweise tatsächlich auch wieder gute Gründe gibt, dass Menschen da irgendwie reinkommen. Dazu gehören auch skurrile Erscheinungen wie die MGTOWs, die Men Going Their Own Way, also so skurrile Gender-Separatisten, die halt glauben, ohne die Frauen, nur dann kann es irgendwie einem heutzutage gut gehen.
Mhm. Ja. Wo trifft man all diese Gruppierungen? Internet habe ich gerade schon angesprochen.
Richtig, es gibt sozusagen diesen Begriff Manosphere, gibt es halt, weil diese sehr unterschiedlichen Gruppen erstmal im Internet große Überschneidungsflächen haben. Mhm. Eben nicht nur ideologisch durch das Feindbild, sondern auch personell und über die verschiedenen Netzwerke und Plattformen und Imageboards und Foren, auf denen sie sich austauschen. Mhm. Was diese maskulistische Szene, diese seltsamen Gruppen allerdings auch interessant macht, ist, dass mit dem Erstarken der extremen Rechten in den letzten 10 Jahren auch Argumente, die wir aus diesen Kreisen zu hören bekamen, dass die Sprache der extremen Rechten beeinflusst haben und gleichzeitig das extrem rechte Talking Points, also Punkte, die dort ausgesprochen werden, in dieser sogenannten Manosphere wieder zu hören waren. Mhm. Und das ist kein Zufall. Das waren ganz spezifische politische Kampagnen, unter denen sehr viel Geld stand, mit denen gekränkte Männer, wo auch immer sie auf diesem Spektrum waren, politisiert werden sollten. Wo also ihr Gefühl gegen Verweiblichung, gegen Entmächtigung, gegen Verlust von Privilegien sollte politisiert werden, die Leute sollten nach rechts geholt werden. Mhm. Wo man das wahnsinnig gut nachvollziehen kann, weil er selber dann auch geprahlt hat, war mit Steve Bannon, dem Einflüsterer von Donald Trump. Und damals, wir reden hier vom Jahr 2014 etwa, damals der Chefredakteur von Breitbart News, diesem rechtsextremen Internetportal, der hat ein immenses Geld ausgegeben, um eben aus dieser antifeministischen, zum großen Teil eben auch bürgerlichen oder unpolitischen Szene ein politisches Kapital zu schlagen. Selbst auf Incels, also auf diese ultra-toxische kleine Gruppierung von wütenden, vor allem jungen Männern, wo ein immenses Gewaltpotenzial herrscht, auch auf die spezifisch, hat er quasi Jagd gemacht. Die wollte er mit gezielter Propaganda in ihrem Hass, in ihrem Glauben unterdrückt zu werden, in ihrem Kampf gegen den Feminismus stärken und das Ganze politisieren. Zum einen zur Wahl von Donald Trump, der selber so mit maskulistischen, antifeministischen und frauenverachtenden Aussagen glänzte. Zum anderen halt eben für dieses große Projekt, das wir seit 10 Jahren hatten, auf der ganzen Welt. Also diesen Mechanismus haben wir leider Gottes genauso sehr in Deutschland gehabt wie eigentlich in ganz Europa.
Also im Grunde genommen das Erstarken der sogenannten neuen Rechten, die sich jetzt seit vielen, vielen Jahren so extrem politisiert hat. Aber auch da im Falle von Steve Bannon, weiß ich nicht, also so offen für viele so offensichtlich rechts, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das viele geschnallt haben.
Grundsätzlich haben wir eine Bewegung von Männern, die glauben, ihrer Privilegien beraubt zu werden, die sich dann halt in Gruppierungen versammeln, die ausschließlich gegen Feminismus versuchen vorzugehen. Mhm. Der Witz war jetzt, dass die extreme Rechte, und das können Neurechte gewesen sein, das können sogenannte Rechtspopulisten gewesen sein, wie auch immer, innerhalb der letzten 10 Jahre das große politische Potenzial dort gefunden haben. Bei diesen Gruppen extrem, weil da ohnehin eine große Wut vorherrscht, eine große Offenheit auch für radikalere Haltungen. Man muss dieser Bedrohung, uns werden die Privilegien weggenommen, du kannst nicht mehr ein Mann sein, dir wird deine Natur weggenommen, eventuell deine Familie und so weiter. Also die klassische Familie wird angegriffen. Die wurden halt ganz konkret ins Visier genommen, um sie zu politisieren. Gleichzeitig wurden halt auch diese Talking Points Mainstream in der Sprache der radikalen Rechten. Und damit konnte man halt auch einen größeren Teil der Bevölkerung einfach ansprechen. Leute, die gar nicht zu diesen wirklich Randphänomenen, die Manosphere de facto ist, sind. Wie gesagt, dieser komische Glauben, der Feminismus würde uns unterjochen, uns Männer, das ist eine Sache, zu dem 35% der deutschen Männer eine gewisse Offenheit haben. Und das ist ein bisschen das, was geschehen ist. Die maskulistische Bewegung besteht aus diversen Gruppierungen und Subgruppierungen.
Ja.
Ganz groß sind, maskulistisch bezeichnen wir all diese Leute, die sich gegen Feminismus stellen, weil sie glauben, davon unterdrückt zu werden. Die größten davon sind die sogenannten Männerrechtler. Das sind Leute, die gibt es eigentlich, solange es wie den Feminismus gibt. Leute, die sagen, jetzt geht es aber zu weit mit dem Feminismus, jetzt werden uns aber zu viele Rechte weggenommen, jetzt müssen wir doch über tatsächliche und fantastische Probleme von Männern sprechen und quasi gucken, dass wir, die Männer, nicht zu knapp kommen. Die sind deswegen interessant, weil es halt wirklich ein breites Spektrum ist von total nachvollziehbaren Anliegen bis zu wirklichem Unsinn und erfundenen Statistiken und einem einem großen Projekt, das eigentlich nur darauf aus ist, einen Hass gegen alles progressive Feministische zu bauen. Mhm. Und noch eine Spur toxischer wird es dann halt etwa bei den Incels. Mhm. Das sind vor allem junge Männer, die keinen Sex hatten. Mhm. Und die glauben,
unfreiwillig,
die involuntary celibates. Mhm. Und der Feminismus sei dafür zuständig, dass ihr naturgegebenes Recht auf Sex ihnen vorenthalten wird. Mhm. Das ist deswegen so brutal, weil zum einen in dieser Gruppe eine riesige Öffnung hin ist zu nicht nur Hass gegen Frauen, sondern auch Hass gegen sexuelle Minderheiten. Eine immense Öffnung zu rassistischen Vorstellungen. Ja, Frauen stehen nur auf Männer, die nicht so aussehen wie ich. Mhm. Und dass es vor allem in Nordamerika dazu vielen Gewalttaten und vielen mörderischen Gewalttaten kam, unter anderem zu zwei wirklich bestialischen Amokläufen. So, man kann es doch erweitern. Es gibt noch die Pickup-Artists, also so Männer, die sich es quasi zum Hobby gemacht haben, mit Tipps und Tricks und einer ganzen Industrie, die daran klebt, zu erlernen, wie man Frauen am besten ins Bett bekommt und ins Bett manipuliert. Eine relativ unheimliche Gruppierung in Teilen, die dann aber auch, was diese maskulistischen Argumente angeht, diese Vorstellung, wie die Männer werden unterdrückt und deswegen ist es so schwer, die Frauen ins Bett zu bekommen, dementsprechend auch wieder mit diesen anderen Gruppierungen zusammenhängen. Mhm. In erster Linie findet diese Zusammenkunft dieser unterschiedlichen Gruppierungen im Internet statt. Mhm. Grundsätzlich. Aber ideologisch und auch personell gibt es diese immensen Überschneidungen und während diese Manosphere oder diese maskulistische Szene nach und nach politisiert wurde, sah man halt auch, dass Argumente aus diesen unterschiedlichen Gruppierungen auch plötzlich in den politischen Diskurs Einzug hielten.
Mhm. Haben Sie bei Ihren Recherchen auch Frauen getroffen in diesen Milieus? Weil die braucht man ja nun mal zum Erhalt des Volkes. Also haben Sie Frauen getroffen?
Ja,
und welche Rolle kommt Ihnen zu?
Frauen trifft man natürlich in so gut wie allen Milieus. Vielleicht in den hardcore-maskulistischen männerrechtlichen Gruppen tendenziell weniger. Da bringt mal jemand seine Freundin mit oder so etwas. Aber innerhalb der klassischen Rechten, selbstverständlich sind da Frauen da. Das Interessante ist allerdings, dass gerade so in diesen neurechten Spektren, wo ich mich bewegt habe, also bei diesen Leuten, die versuchen, ihren Rechtsextremismus in die Gesellschaft zu tragen, ohne klar als Faschisten wahrgenommen zu werden, dass diese Gruppierungen nach außen hin sehr viel Wert darauf legen, als vielleicht nicht modern, aber zumindest gleichberechtigt zu gelten. Da gibt es so Bilder aus der identitären Bewegung von so Frauen mit dicken Bauernzöpfen, so scheinemanzipierte Kämpferinnen oder so etwas, die dann auch vor der Kamera stehen und viele Interviews geben. Innerhalb dieser Bewegung selber haben Frauen aber eine unglaublich zurückgestellte Rolle. Also tatsächlich ist es auch eine Taktik dort, diese Frauen in die tendenziell erste Reihe zu stellen, um zu zeigen, wir gehören zu euch, wie schlimm können wir schon sein, wie schlimm kann unser Rassismus sein, wenn das jetzt ein Mädchen mit blauen Augen in die Kamera flötet.
Ja, also ich muss fast grinsen innerlich, ja, auch wenn es nicht so traurig wäre. Aber es klingt schon so, als werden die da vorangestellt, um sich selber ein besseres Selbstbild zu geben, im Grunde genommen.
Sicherlich. Klar, es gibt auch Frauen, die da was zu sagen haben, die Frau von Götz Kubitschek oder so etwas. Also es gibt einzelne Protagonistinnen, aber im Grunde ist auch die Art und Weise, wie über Frauen gesprochen wird, ne, das ist erschütternd. Mhm. Also eine Mischung aus Brutkasten und Haussklave, nicht? Lustigerweise, wenn man dann aber so immer wieder in diese alten Neonazi-Zirkel gibt, da hatte ich das Gefühl, haben Frauen sogar sehr viel mehr zu sagen und eine sehr viel größere Funktion, so als kämpfende Walküren. Und ja, das kennt man ja, diese Bilder von Mädels, die dann auch irgendwie so die Haare abrasiert haben und hier so ein Reen-Haarschnitt irgendwie. Tatsächlich, da wo es so ein bisschen militanter zugeht, haben Frauen dann auch ein bisschen Mitspracherecht in diesen neurechten, scheinemanzipierten Zirkeln allerdings, sah das schon sehr, sehr, sehr bedrohlich aus. Mhm.
Würden Sie sagen, dass die Frauen, die sich in diesen Zirkeln bewegen, jetzt mal diejenigen, die auch ein bisschen Mitspracherecht haben, dahingestellt, dass die sich dessen bewusst sind, dass sie im Grunde genommen nur benutzt werden, würde ich jetzt mal sagen?
Ich glaube, dass das nicht allen klar ist. Wie das immer bei einer Radikalisierung der Fall ist, nicht jeder versteht auf Anhieb, was da eigentlich passiert und in was für ein Wertesystem er reinkommt. Also viele rechte Frauen, die sich auch als Antifeministin wahrnehmen, glauben da zu einem traditionellen, einem natürlicheren Leben zurückzukehren. Mit einer klassischen Familie, wo die Mutter die klassische Rolle einnimmt und so weiter. Und dann erst peu à peu vielleicht verstehen, was das eigentlich mit sich bringt.
Also hat man hier die ganz klassische Aufteilung eigentlich, ne? Also die Frau, die Haus und Heim und Herd und alles bewahrt und dann ist auch gut, aber nicht groß mitreden soll. Und der Mann als Verteidiger des Vaterlandes, so ein bisschen wie das
und klingt. Als Verteidiger der Frau, das ist ja, ja das Brutale, nicht? Ich meine, das wird ja sogar tatsächlich von vielen Frauen da auch richtig internalisiert. Es gibt da auch so etwas wie die sogenannte Tradwife-Bewegung. Die traditionellen Hausfrauen als Bewegung, wo junge Frauen glauben, eben für die Nation, für den Fortbestand, im Zweifelsfall der Ethnie, der weißen Rasse, eben jetzt zu Hause ein Bild aus dem 19. Jahrhundert oder aus einem Heimatfilm zu reproduzieren. Und gleichzeitig ordnen sie sich halt auch unter, weil es da so ethnosexistische Narrative gibt. Also die Vorstellung, die Familie wird angegriffen, zum einen von Feminismus, der die Familie zerstören wird, zum anderen vom Genderismus, der unsere Kinder verschwult, der Homosexualität salonfähig macht. Dagegen müsste man sich wehren und natürlich gegen die Migranten, die hier hinkommen, die Männer ersetzen und die Frauen gefährden würden. Auch das ist so ein Punkt aus der extremen Rechten, der sehr, sehr gerne von Frauen reproduziert wird und erklärt wird. Weil aus dem Mund einer Frau wirkt dann so eine heraufbeschworene, herbeifantasierte, ethnorassistische Bedrohung, sehr alarmistisch. Mhm.
Wir haben jetzt viel gesprochen über Antifeminismus und den Weg dazu, beziehungsweise diese Verbindungen in den Rechtsextremismus. Sie haben ja da undercover recherchiert. Hätte es für diese Menschen, die Sie getroffen haben, eine Möglichkeit gegeben, sich nicht zu radikalisieren? Also hätte es da Punkte gegeben, wo man sagt, Mensch, stopp, hier kann ich den noch zurückhalten?
Menschen auf dem Weg zur Radikalisierung zurückholen ist unglaublich anstrengend. Es ist nicht unmöglich. Und ich finde die Vorstellung, dass wir Leute aus der Gesellschaft quasi zurücklassen müssen, sie ziehen lassen müssen, schwer erträglich. Weil diese Menschen erstmal sich und ihrer Umgebung einen immensen Schaden antun und dann auch noch unglaublich gefährlich werden. Aber das ist halt so ein Arbeiten hinterher, der versucht, die Trümmer wieder aufzusammeln. Das kann funktionieren, vor allem mit Menschen, die dann in direkten Kontakt mit diesen Leuten stehen. Aber das ist ein Liebesbeweis und im Zweifelsfall auch gefährlich. Das Wichtigste, was wir machen können, ist aufklären. Prävention. Leuten zu erklären, wie funktioniert diese Denke. Wenn wir verstehen würden, dass Antifeminismus, dieser Männlichkeitswahn, dieser Wunsch von einer Stärke, die eine Schwäche bedeutet, von einer Brutalität, dass das eine Einflugschneise ist und zentral für rechtsextremes, für faschistisches Denken, könnte man so viel Schaden verhindern. Aber das wissen wir nicht, nicht? Also die Vorstellung, was ist denn ein Nazi, wenn wir die Leute fragen, die meisten haben keine Definition. Die Nazis sind die Bösen, die hassen die Juden. Die hassen die Ausländer. So einfach ist es leider nicht. Mhm. Rechtsextreme legitimieren ihren Hass. Sie legitimieren ihren Judenhass. Sie haben Gründe, wie sie ihren Hass auf andere Ethnien begründen. Und wenn wir uns das nicht anschauen, dann können wir die Leute auch schwer nicht abhalten, da abzudriften, weil sie es zumal am Anfang gar nicht selbst verstehen.
Wie unterscheiden sich die Menschen? Kann man sagen, das ist ein bestimmter Typ Mensch, der dazu neigt,
Sicherlich. Klar, es gibt Leute, die haben da vielleicht eine Öffnung. Seien das Menschen, die extrem labil sind. Oder es gibt auch die These, dass halt irgendwie ein schwerer Einschnitt in die Biografie einen öffnen könnte oder so. Aber das Problem ist, dass wir dann sehr schnell, wenn wir solche Thesen uns angucken, pauschalisieren. Dann glauben wir zu sagen, ah ja, das ist jetzt Menschentyp XY, der ist eh offen. Das Schreckliche ist, dass es alle möglichen Menschen sein können. Wir haben im Kopf immer noch das Bild vom Rechtsextremen als arbeitslosen 50-Jährigen aus Ostdeutschland. Das ist Quatsch. Diese Möglichkeit, in den Hass reingezogen zu werden, abzudriften, auf diese Attraktivität eines einfachen Weltbildes reinzufallen, das betrifft Mann wie Frau, das betrifft Arm wie Reich, Ost wie Süd, hochgebildet bis strunzblöd.
Aber es ist vor allen Dingen in der Mitte unserer Gesellschaft.
Vor allem sind Argumente daraus mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft. Und solange wir uns nicht damit beschäftigen, wie funktioniert denn die extreme Rechte, dann sind wir dem ziemlich hilflos ausgeliefert. Und ich bin ja dankbar, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo der allergrößte Teil sagt, ich positioniere mich gegen rechts, gegen jeden Antisemitismus, gegen Frauenhass. Das freut mich ja. Aber solange wir uns nicht damit beschäftigen, was Omi und Opi damals eigentlich geglaubt haben, wie sie damals im Nationalsozialismus ihr Handeln, ihr Zusehen oder ihre Untätigkeit legitimiert haben, solange sind solche Mantras nicht viel mehr als das. nette Mantras.
Mhm. Aber deswegen sprechen wir heute auch über dieses wichtige Thema Frauen, Hass, Antifeminismus und der Gefahr des Rechtsradikalismus. Und Sie ziehen in Ihrem Buch ja auch ganz klar, oder Sie sehen da ganz klar auch die Zusammenhänge mit vielen Anschlägen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben.
Das musste ich noch nicht mal sehen. Ja. Das haben ja die Terroristen und Mörder für mich erledigt. Ja. In all diesen Manifesten, denken Sie an Christchurch, Halle, an Hanau, denken Sie an Breivik in Utøya. Mhm. In diesen fürchterlichen, wirren Manifesten, diese seltsamen Texte, die das Morden legitimieren sollten und andere Leute auch in die Radikalisierung reinziehen, haben wir explizit diese Ideen, diese Ideologeme, über die wir gerade gesprochen haben. Antifeminismus als ein wichtiger, zentraler Feind. Ja? Also diese Vorstellung, wegen den Feministinnen würde die weiße Rasse aussterben, der Mann würde verweiblicht werden und wir als weiße Nation, als deutsches Volk oder was auch immer das Konstrukt ist, als Westen, wir wären jetzt hilflos ausgeliefert dem anderen. Seien das Migranten, seien das Jüdinnen und Juden. Dieses Narrativ finden wir in allen diesen verstörenden Texten. Und wenn wir jetzt natürlich, abgesehen von der Konsequenz, ne, also keine Ahnung, der Feminismus zerstört die weiße Rasse, das ist da schon explizit formuliert. Aber wenn wir diese Grundidee, wegen dem Feminismus sind wir verweiblicht und verweichlicht und wir sind angreifbar. Wenn wir das salonfähig in der Mitte der Gesellschaft haben, dann haben wir ein großes Problem.
Wie sieht eine gute Prävention aus? Sie sind abgetaucht in diese Zirkel, in diese Netzwerke, in diese rechtsextremen Netzwerke, in diese antifeministischen. Wo muss man da ansetzen?
Wissen Sie, wenn wir über die extreme Rechte sprechen, dann bauen wir schnell ein Bild von einem abstrakten Feind. Wir sehen diese Drehkulisse reproduziert. Da die identitäre Bewegung, da irgendwie eine Nazi-Miliz, da irgendwelche Leute, die im Bundestag ganz Unsagbares plötzlich wieder sagbar machen. Und das ist dann halt auch sozusagen die Aufgabe von der Presse, von der Öffentlichkeit und von der Politik, das nicht einfach zu reproduzieren und zu sagen, das ist die große Gefahr. Was ich mit meiner Arbeit ja versuche, ist dahinter zu schauen, diese Drohkulisse niederzureißen und zu sehen, wer sind die Menschen und wie kommt man da herein. Und dann trifft man halt auf Widersprüche, auf Menschen, die in Paradoxien leben, Menschen, die sich da hineinreißen lassen wegen so skurrilen oder kuriosen Ansprüchen, die aber zutiefst menschlich sind und die wir eben auch bei uns finden. Und ich glaube, wenn wir uns dieser tatsächlichen Gefahr stellen wollen, dann können wir das nur machen, wenn wir uns halt überlegen, was ist es, was die Menschen anspricht?
Was ist es, was die Menschen, können Sie das ein bisschen verdeutlichen?
Was ist es, was diese Denker attraktiv macht, was sie da reinreißt? Warum ist das für einen Menschen angenehm zu hassen? Warum ist es, was bringt ihm das? Mhm. Und die Antwort ist nie, weil dieser Mensch böse ist.
Also muss man im Grunde genommen schon bei den Gründen, bei den Wurzeln, warum Männer zu Antifeministen werden, ansetzen. Also zu gucken, woher kommt diese Wut, woher kommt diese Kränkung, die sie vielleicht erfahren haben.
Ja, und natürlich, warum ist Antifeminismus eine so gefährliche Ideologie? Wie kann es sein, dass jemand, der anfängt zu sagen, hey, Genderstern geht mir auf den Sack, mit ein paar falschen Klicks im Internet, mit ein paar falschen Gesprächen, mit ein bisschen angestauter Wut plötzlich findet, ja, und überhaupt, Feminismus zerstört die Familie und jetzt haben wir die ganze LGBT-Lobby und die Trans-Lobby und die Homo-Lobby und plötzlich bin ich eigentlich schon mitten in rechten Talking Points. Dieser Weg ist ein so erschreckend kurzer.
Also es muss uns klar sein, dass es im Grunde genommen sehr schnell gehen kann. Wo muss man schon aufhorchen? An welcher Stelle? Also wenn wir uns unterhalten oder beim Bäcker, man bekommt irgendwelche Gespräche mit oder so, wo ist so der Punkt, dass man sagt, oh, das könnte schon in die falsche Richtung abdriften? Wie erkenne ich Antifeministen?
Fragen Sie, ob der Mensch Feminismus gut findet. Aber wieder, ne? Das ist ja das Problem, das ist ja das Schwierige, wenn wir jetzt das am einzelnen Menschen klar machen wollen und jemand sagt, ich finde Feminismus ist ganz schlimm, bedeutet es nicht, dass wir es mit einem Rechtsradikal zu tun haben. Diese Menschen dann halt aber zu erklären, dass es hier ein Kaninchenbau ist, in dem man abdriften könnte. Wenn man das schafft, ohne die Menschen halt pauschal als Nazis, Rechtsextremisten, was auch immer, Frauenhasser zu bezeichnen, dann wäre das sehr gut. Das ist nur keine einfache Arbeit. Also das Gespräch mit dem wütenden Onkel beim Grillfest ist nicht easy.
Also wir brauchen ganz dringend eine Auseinandersetzung mit diesem wirklich wichtigen Thema. Tobias Ginsburg, unser Gast heute in unserer Veranstaltungsreihe Radikalisierung hat kein Geschlecht zum Thema Männlichkeit und Frauenhass in der extremen Rechten. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Dies ist eine Produktion des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Der Beitrag wurde teilweise vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Bundesprogramm Demokratie leben mitfinanziert. Die inhaltlichen Aussagen geben die Meinung der jeweiligen Sprecherinnen und Sprecher wider und stellen keine Meinungsäußerung der genannten Ministerien dar.